Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott alles, was er geschaffen hat, in einer bestimmten Struktur oder mit einer bestimmten Ordnung gemacht hat? Ja, nein. Keine Reaktion, wie bei den Kindern gerade. Ich nenne euch mal ein paar Beispiele, damit ihr vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, was ich meine. Es fängt schon beim Bericht über die Schöpfung an. Tag und Nacht. Und seitdem hat das nicht mehr aufgehört. Genauso dann die 7-Tage-Woche, die auch nicht aufhört. Sie zieht sich fort und kehrt immer wieder. Ein anderes Beispiel sind die Jahreszeiten. Auch 4 Jahreszeiten, die immer wieder aufeinander folgen. Ein Beispiel aus einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Bereich ist die Menschheit an sich. Er hat der Menschheit auch eine Struktur gegeben. Eine ganz kleine. Die Familie. Ein Mann, eine Frau, Kinder und die Eltern haben die Verantwortung für die Kinder und dürfen und sollen sie erziehen. Ein drittes Beispiel ist die Gemeinde. Ist auch nicht zufällig entstanden, sondern Gott, Jesus selbst, hat sie ins Leben gerufen. Und da gab es auch von Anfang an die Apostel und dann die Ältesten, die die Verantwortung für eine Gemeinde tragen. Und kurze Zeit später kamen dann schon die Diakone dazu, die bei den alltäglichen Dingen mitgeholfen haben. Also das sind ein paar Beispiele dafür, die belegen, dass alles, was Gott geschaffen hat, was er ins Leben gerufen hat, er das mit einer gewissen Ordnung oder Struktur geschaffen hat. Und für alle freiheitsliebenden Menschen hier im Raum, die jetzt schon so leicht unruhig werden, kann man auch sagen, das ist nicht unbedingt eine Ordnung oder Struktur, es ist vielleicht auch einfach ein Rahmen. Das ist etwas milder formuliert, in dem wir gestalten dürfen und sollen. Aber egal, wie man es nennt, eins steht fest. Solange wir uns in diesem Rahmen oder in dieser Ordnung bewegen, da merken wir den Rahmen oder die Ordnung gar nicht. Erst wenn wir anfangen, aus diesem Rahmen herauszusteigen oder gegen diese Ordnung das Leben zu gestalten beispielsweise, dann merken wir, dass so manches ins Wanken geraten kann. Auch da wieder ein Beispiel aus der Schöpfung. Im Laufe der Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, hat es mehrere Versuche gegeben, zum Beispiel diese 7-Tage-Woche-Struktur zu verändern. Zum Beispiel in der Französischen Revolution, wo sie ja gesagt haben, wir wollen Kirche und Staat ganz radikal trennen, wurde eine 10-Tage-Woche eingeführt. Und alle Feiertage, weil die meisten sind ja christlich, wurden auch gestrichen. Und das heißt, man hat 9 Tage gearbeitet und dann einen Ruhetag gehabt. Da hat man sich dann doch noch irgendwie an das biblische Konzept des Ruhetages angelehnt. Mit der Zeit wurde der Unmut dagegen aber immer größer. Warum? Weil die Menschen diese Belastung einfach nicht aushalten konnten. Sie haben es nicht geschafft, 9 Tage am Stück zu arbeiten, dann nur einen Ruhetag zu haben und wieder 9 Tage zu arbeiten. Also wurde das wieder zurückgenommen. Ein anderes Beispiel, das sehen wir fast tagtäglich in den Nachrichten, ist dort, wo wir Menschen mit unserem Lebensstil so stark in das Klima der Welt eingreifen, dass sich das verändert. Und da merken wir, dass dadurch zum Beispiel die Jahreszeiten auch so langsam ins Wanken geraten, auf die wir uns schon seit Jahrtausenden verlassen konnten. Es gibt also auch dafür einige Beispiele. Wenn wir die Ordnung Gottes missachten, hat das Folgen, hat das Konsequenzen und die sind nicht gut. Auf das Klima bezogen werden wir die meisten Menschen hier in Heidelberg wahrscheinlich zustimmen. Aber das Thema des Gottesdienstes ist nicht das Klima, sondern die Familie. Unsere Predigtserie Auf Gott bauen zu unserem Jahresmotto geht heute weiter mit dem Titel Auf Gott bauen, damit unsere Familie zusammenhält. Auf Gott bauen, damit unsere Familie zusammenhält. Und wenn wir jetzt über die Familie sprechen, dann wäre es natürlich schon viel spannender zu fragen, was denkt ihr da eigentlich über die Missachtung der göttlichen Ordnung für Familie? Wie würden das die Leute in der Fußgängerpassage Heidelbergs beurteilen? Wie sieht überhaupt so eine göttliche Familienstruktur aus? Und sollten wir darüber reden, wenn der Gottesdienst live gestreamt wird? Ich gehe fest davon aus, dass man es darf und dass Gemeinde es gerade in der heutigen Zeit tun muss. Also lasst uns jetzt mal gemeinsam darauf schauen, was eigentlich Gottes Idee, was sein Plan für Familie ist. Denn er ist der Erfinder der Menschheit und er hat die Menschheit in ganz kleine Ordnungen aufgeteilt, nämlich in die Familien. Ich hatte schon den Schöpfungsbericht erwähnt und dort heißt es, dass Gott zunächst einen Mann geschaffen hat. Kurze Zeit später, wie viel später wissen wir nicht, hat er dann die erste Frau geschaffen. Und als sie sich begegnet sind, haben beide sofort gewusst, wir gehören zusammen. Der erste Mann, die erste Frau bilden damit quasi das erste Ehepaar, auch wenn sie wahrscheinlich gar nicht wussten, was dieses Wort bedeutet. Und obwohl es noch keine anderen Menschen gibt, und das finde ich so spannend an Gott, er schaut immer in die Zukunft, obwohl es noch keine anderen Menschen gibt, ordnet er da gleich schon mal die Verhältnisse und sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Also schon damals sagt Gott, es soll so sein, wenn Mann und Frau zusammenkommen, wenn sie heiraten und eine Einheit bilden, sollen sie bitte ihr Elternhaus verlassen und ein neues gründen. Da hat jeder wahrscheinlich so seine eigenen Erfahrungen damit, da tauchen wir jetzt nicht ein. Aber das ist Gottes Idee, das ist sein Ratschlag, sein Wunsch an neue Familien. Geht raus aus dem Alten und startet euer eigenes Familienhaus, sage ich mal. Und zu dem ersten Ehepaar gesellen sich dann sehr bald schon die ersten Kinder dazu und sie bilden die erste Familie. Ein Mann, eine Frau und mehrere Kinder. Und hier müssen wir jetzt einmal kurz innehalten, bevor wir weitergehen. Innehalten zum einen, weil in den Medien und in der Politik oft genau das Gegenteil von dem herausposaunt wird, was ich gerade gesagt habe und was wir in der Bibel dazu lesen. Im aktuellen Koalitionsvertrag heißt es zum Beispiel zum Thema Familie, dass sie überall dort ist, Zitat, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Familie ist dort, wo Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. Hier ist keine Rede mehr davon, wie viele Personen es sind. Hier ist keine Rede mehr vom Geschlecht der Menschen. Und hier ist auch keine Rede mehr davon, wie lange so eine Verantwortungsübernahme dauern sollte. Es ist also ziemlich beliebig. Und wenn man es mal ganz wild interpretieren möchte, kann man das sogar auf eine WG beziehen oder auf einen Verein. Das ist ganz schön frei, wie man es ausleben oder interpretieren möchte. Zum anderen müssen wir aber auch innehalten an dieser Stelle, weil es einige Menschen gibt, die sehr gerne dieses Familienmodell leben würden, es aber aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht tun können. Es fehlt vielleicht der Partner, es fehlen vielleicht die Kinder, bei anderen gab es vielleicht die Familie und auch die Kinder, aber durch Schicksalsschläge oder menschliches Versagen ist diese Familie wieder zerbrochen. Das alles gehört zu unserer Realität, das gehört zu dem Leben, das gehört zu der Welt, zu der wir dazugehören. Beides, den gesellschaftspolitischen Wandel, aber genauso auch den unerfüllten Familienwunsch, müssen wir in der Gemeinde berücksichtigen und das wollen wir auch. Dem einen wollen wir in der Gemeinde Unterstützung und Hilfe bieten und dem anderen müssen wir uns ein Stück weit entgegenstellen. Wenn wir heute von der Ordnung Gottes sprechen, die er für Familie vorgesehen hat, geht es um das, was Gott als Wunsch formuliert hat, was er als Idee für Familie, für die Struktur der Menschheit vorschlägt und auch eingeführt hat. Aber, das muss man gleich dazu sagen, sowohl in der Bibel als auch in unserem persönlichen Leben sehen wir ganz, ganz viele Lebensgeschichten, die andere Wege eingeschlagen haben. Manchmal freiwillig, oft nicht. Aber trotzdem teilt Gott uns seine Vorstellung mit, seine Idee, seine Wünsche, wie eine gesunde Familie aussehen kann. Und das sollten wir uns immer wieder anschauen und versuchen, es zu verinnerlichen. Es ist ein Zielbild, nicht mehr und nicht weniger. Und hier muss man auch gleich dazu sagen, dass keine Familie diesem Zielbild entspricht. Keine. Und dessen müssen wir uns bewusst sein, egal ob wir denken, dass meine Familie, egal ob ich sie habe oder nicht, dass das, was ich lebe, dem schon sehr, sehr nahe kommt, oder ob ich denke, ich bin so weit weg davon, wie es nur geht. Es ist egal. Das ist Gottes Zielbild. Es ist seine Idee, es ist sein Vorschlag, den wir in der Bibel finden. Und als Jünger Jesu, wie wir uns als Christen ja bezeichnen, sind wir es ja eigentlich gewohnt, einem Zielbild nachzufolgen, das wir sowieso nie erreichen werden. Und das gilt genauso auch im Bereich Familie. Dieses Zielbild gibt uns aber eine Richtung vor. Ein Ziel, auf das wir uns zubewegen können, wo wir Schritt für Schritt machen können, um dem langsam ähnlicher zu werden. Und ich möchte das Ganze mit einem Bild vergleichen. Und ich habe es mal überschrieben mit dem Begriff Familienhaus. Ich hoffe, ihr könnt es halbwegs erkennen. Das Familienhaus. Dieses Familienhaus steht wie jedes gute Haus natürlich auf einem Fundament. Und das frage ich euch mal nicht, weil ich davon ausgehe, dass ihr alle wisst, wie dieses Fundament bei uns heißt. Bei unserem Jahresmotto sollte das ja auch klar sein. Auf Gott bauen. Das Fundament eines Familienhauses, wie es die Bibel vorschlägt und beschreibt, ist Gott. Auf Gott bauen, auch was die Familie angeht. Und auf Gott zu bauen als Familie bedeutet, seine Ordnungen zu akzeptieren, denen nachzufolgen, die Werte und Vorstellungen für Familie auch in unsere Familie hineinzubringen, so gut es geht. Und dann auf dem Fundament baut die nächste stabilitätgebende Ebene auf. Und hier, so sehen wir es, und dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Leben die Eltern. Mama und Papa sind das stabilitätsgebende Element, das auf dem Fundament Gottes aufbaut. Ihre Ehe ist auf Gott gebaut, so ist zumindest der Plan Gottes, und gibt dem Haus damit Form und Sicherheit. Und auf diesem Fundament und auf dem Erdgeschoss der Ehe quasi der Eltern bauen dann die Kinder auf und richten sich ihre Zimmer ein. Soll etwas kleiner sein. So sieht das Familienhaus aus. Mehr Kinder, weniger Kinder, das ist natürlich immer unterschiedlich. Und auf diesem Fundament, das hatte ich gesagt, steht dann das Familienhaus. Was bei diesem Familienhaus jetzt noch fehlt, sind natürlich die vielen Beziehungen, die es in diesem Haus gibt. Wer hat in diesem Haus zu wem eine Beziehung? Ist eigentlich auch nicht schwer. Jeder zu jedem. Und das macht das Ganze jetzt hier auf meiner Flipchart etwas unübersichtlich. Mama hat eine Beziehung hierüber, darüber. Mama hat natürlich auch eine Beziehung zu Papa und Papa zu ihr. Und Papa hoffentlich auch zu beiden Kindern. Die Kinder haben natürlich untereinander eine Beziehung und so weiter. Das Wichtigste ist, wenn wir jetzt das biblische Zielbild nehmen, ist, dass früher oder später von jeder Person hier in diesem Familienhaus auch ein Beziehungsstrich runtergeht zu Gott. Von der Mama, vom Papa, aber dann auch von den Kindern, wenn sie soweit sind, sich selbst Gedanken darüber zu machen und das zu entscheiden. Jede einzelne Beziehung, und das ist wichtig, jede einzelne Beziehung muss beachtet und gepflegt werden. Wenn eine dieser Beziehungen gestört wird, dann kann das ganze Haus schon in Schieflage geraten. Also meine Einladung, vielleicht auch Hausaufgabe, an alle Familien hier im Raum, setzt euch doch einfach mal heute Nachmittag hin und zeichnet euer Familienhaus auf. Setzt euch hin, malt es auf. Das hört sich jetzt vielleicht etwas simpel oder sogar banal an, aber ich verspreche euch, wenn ihr euch zusammen über ein Blatt hinhockt und dann zum Beispiel diese Striche einzeichnen müsst, mit euren Kindern zum Beispiel, wenn sie groß genug sind, dann wird's ganz schön viel Gesprächsstoff geben. Wir haben das gestern gemacht und versucht, je enger eine Beziehung ist, den Strich umso dicker zu machen. Und dann fragt mal eure Kinder, wenn sie Geschwister haben zum Beispiel, zu welchem hast du denn den dicksten Strich? Und ist dein Strich zu Papa genauso dick wie der zu Mama? Und wie sind unsere Striche eigentlich zu Gott? Kann man das sagen? Und wie ist Gottes Strich zu uns? All diese Fragen kann man bewegen. Seid einfach kreativ und stellt euch ganz offen den Fragen, die eure Kinder dann formulieren werden. Es ist sehr spannend. Neben diesem groben Rahmen für dieses Familienhaus gibt es in der Bibel natürlich zu jeder Person, könnte man sagen, und zu jeder Etage ganz viele unterschiedliche Ratschläge, Vorschläge, Aufforderungen, wie man das Leben oder auch diese Aufgabe gestalten soll. Es gibt aber nicht den einen Bibeltext, sage ich mal, den man einfach durcharbeiten muss und dann weiß man, wie Gott sich das vorgestellt hat. Nein, es ist vielmehr so, dass über das ganze Alte und Neue Testament verteilt immer wieder verschiedene Tipps und Gedanken dazu formuliert werden und dann quasi so das große Ganze ergeben. Wenn wir jetzt mal zum Beispiel mit dem Erdgeschoss anfangen, sehen wir, dass viele Ratschläge in der Bibel sich auf das Thema Ehe beziehen. Die Ordnung der Ehe, denn hier gibt's auch wieder, wie alles, was Gott geschaffen hat, eine Ordnung, die er sich wünscht, ein Zielbild, das er beschreibt. Wenn Jesus zum Beispiel später sagt, dass der Mensch die Ehe nicht trennen soll, weil Gott sie geschaffen hat, dann spricht die Bibel hier in puncto Ehe von einer lebenslangen Ehe. Wir sehen also, dass Gottes Ordnung oder seine Wertvorstellung für eine Ehe eigentlich den Gedanken beinhaltet, dass sie auf die Zeit des Lebens gemünzt ist. Und in dem Moment, wo die Menschen heiraten, gerade wenn sie ihr Leben auf Gott bauen, sind sie sich dessen bewusst und versprechen sich das auch. Und wir sehen, dass dort, wo diese Ordnung missachtet wird, und die Gründe dafür können natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein, dass dort, wo die Ordnung Gottes missachtet wird, ganz schnell ungute Konsequenzen eintreten. Das sehen wir in der Bibel. Wir müssen allein das Leben Davids studieren und sehen schon, was da passiert, wenn in der Familie die Ordnung zerbricht. Gott als weiser Baumeister hat aber in uns Menschen, die er ja auch geschaffen hat, diesen Wunsch nach dieser Ordnung hineingelegt. Eigentlich wissen wir oft, wie es eigentlich laufen sollte. Viele Menschen, die noch nicht die Bibel gelesen haben, wissen das auch ansatzweise, weil Gott es in uns hineingelegt hat. Und in diesem Rahmen, den Gott vorschlägt, wächst die Ehe und schafft damit auch quasi den nötigen Rahmen, den eine gesunde Familie braucht, um sich entwickeln zu können. Ein weiterer Ratschlag Gottes ist dazu auch, dass diese lebenslange Treue, obwohl Gott sie vorschlägt, eigentlich gar nicht durch unsere Ressourcen möglich ist. Das sehen wir an den vielen Lebensschicksalen, aber das sehen wir auch im Neuen Testament, wo Gott sagt, ihr Männer zum Beispiel sollt eure Frauen lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Und diese Liebe Gottes, die ist bei allen Kindern Gottes in ihre Herzen hineingegossen worden, so heißt es im Neuen Testament. Und weil diese Liebe in uns drin ist, Gott gießt sie in uns herein quasi wie mit einer Gießkanne, können wir sie erst an andere weitergeben, an unseren Ehepartner, an unsere Kinder, an andere Menschen. Aber ohne diese Liebe Gottes, ohne die Ressourcen, die er uns anbietet, ist das eigentlich gar nicht möglich. Also dürfen und sollen wir Gott immer wieder um diese Liebe für unseren Partner bitten, für unsere Kinder, für andere Menschen, wo es uns schwerfällt, diese Liebe für sie aufzubringen. Und Gott möchte uns diese Liebe schenken. Er bietet sie uns an. Wir sollen diesen Liebestank einfach nur immer wieder anzapfen. Ein letzter Gedanke noch zum Erdgeschoss. Wenn früher oder später irgendwann Kinder dazukommen, haben die Eltern natürlich gleich einen Haufen neuer Aufgaben und Verantwortung. Das wissen wir alle. Es kommt einfach quasi mit einem Tag dazu. Und wenn wir unser Familienhaus auf Gott bauen wollen, möchte ich dazu einladen, den Fokus dann aber nicht gleich auf Erziehungsfragen, auf dies oder das legen, sondern lasst uns als Familie oder besonders als Ehepaar im Erdgeschoss darauf achten, dass wir Vorbilder sind. Dass wir Vorbilder sind für unsere Kinder. Das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, die wichtigste Rolle von Eltern in der Zeit, wo die Kinder noch zu Hause leben. Natürlich gehört die Erziehung auch zu unserer Aufgabe. Das ist unerlässlich und das tun wir ja auch. Aber wir erziehen unsere Kinder am effektivsten, wenn wir auch vorleben, was wir sagen. Ich habe ein Zitat gefunden, das Karl Valentin zugeschrieben wird, einem deutschen Komiker, der schreibt: Wir brauchen unsere Kinder nicht zu erziehen. Am Ende machen sie uns sowieso alles nach. Wir brauchen unsere Kinder nicht zu erziehen. Am Ende machen sie uns sowieso alles nach. Und da schließe ich eine Frage an uns Eltern. Woran können deine Kinder erkennen, dass du persönlich oder auch dass ihr als Eltern auf Gott baut? Woran können deine Kinder das erkennen? Egal, ob sie noch in deinem Haus wohnen oder vielleicht schon ein eigenes gebaut haben. Woran können deine Kinder erkennen, dass du auf Gott baust? Welche Anhaltspunkte liefert zum Beispiel dein Alltag? Morgen, Montag. Woran werden sie es an diesem Tag vielleicht sehen können? Wissen oder bekommen deine Kinder mit, wie du deine Beziehung zu Jesus pflegst? Das sind alles ein bisschen unbequeme Fragen, das weiß ich. Aber es ist wichtig, dass wir uns immer wieder mal Zeit nehmen, um diese Fragen zu stellen. Kinder lernen am Vorbild. Das wissen wir. Und das gilt aber auch nicht nur für diese einfachen Sachen wie Essen, Reden, Laufen, was auch immer sie abgucken. Nein, es gilt auch dafür, wie man sein Leben auf Gott baut. Das schauen sie auch bei dir ab. Ist dir das bewusst? Was schauen deine Kinder sich in dieser Hinsicht von dir ab? Nimm diese Frage doch bitte mit. Und damit sind wir dann beim Obergeschoss quasi bei den Kindern. Und aus verschiedenster Sicht macht es Sinn, hier im Plural zu reden, von Kindern, nicht nur von einem. Denn zum einen hat Gott uns den Auftrag gegeben, uns zu vermehren. Und ob dieser Auftrag irgendwann bei einer bestimmten Bevölkerungszahl erfüllt ist oder nicht, das werden wir heute nicht klären, das können wir auch gar nicht letztendlich klären. Aber es ist ein Auftrag Gottes, den er schon von Anfang an jedes Ehepaar weitergegeben hat. Wir sollen uns vermehren. Ein weiterer Grund, der für mehr als ein Kind spricht, ist, dass es uns Eltern auch noch mehr abverlangt und uns dadurch dann gleichzeitig auch schleift und formt. Wir müssen zum Beispiel lernen, unsere Liebe nicht nur auf ein Kind zu konzentrieren und unsere Erziehung natürlich genauso, sondern auf mehrere. Und da nicht den einen anders zu behandeln als den anderen, sondern sie gleich zu achten, gleich wertzuschätzen, alle gleich zu lieben. Das ist etwas, was damit auch einhergeht. Aber der dritte und für mich eigentlich wichtigste Grund ist, dass Geschwister sich gegenseitig brauchen und sich gegenseitig schleifen, viel mehr, als wir Eltern das können und sollen. Das geht natürlich auch auf einem anderen Weg, das wissen wir. Aber Geschwister sind da wesentlich ausdauernder und effektiver. Also ist es sinnvoll, bei Kindern immer im Plural zu denken, sofern es möglich ist, natürlich. Also was hilft jetzt Kindern, geborgen zu wachsen, sich zu entwickeln und sich in der Familie wohlzufühlen, damit die Familie zusammenbleiben kann? Ein ganz einfacher Satz: Kindern hilft es, Kinder sein zu dürfen. Kindern hilft es, Kinder sein zu dürfen. Und das hört sich jetzt vielleicht wirklich trivial an, aber das ist heutzutage gar nicht mehr so selbstverständlich. Zum einen bedeutet das zum Beispiel, dass ein Kind nicht plötzlich hier ins Erdgeschoss rutscht und plötzlich wie ein dritter Erwachsener in diesem Familienhaus fungiert. Erst recht nicht, dass die Kinder vielleicht runterziehen und die Eltern hochziehen müssen. Das ist nicht das, wie Gott sich Familie vorgestellt hat. Wir lesen zum Beispiel in den 10 Geboten, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Man könnte jetzt wieder darüber sprechen, was es bedeutet, die Eltern zu ehren. Aber egal, wie wir genau dieses Wort füllen, sehen wir, dass die Bibel da auf jeden Fall eine klare Hierarchie vorgibt. Und die Eltern stehen über den Kindern. Passt jetzt nicht zu dem Bild, aber ich denke, ihr könnt es übertragen. Die Eltern stehen über den Kindern. Wenn die Kinder älter werden und ausziehen, dann verändert sich natürlich etwas an diesem Gefüge. Aber es ist und bleibt das Gebot Gottes, dass Kinder ihre Eltern, Vater und Mutter, ehren sollen. In der heutigen Zeit hat man manchmal das Gefühl, dass die Kinder aber von den Eltern über sie gestellt werden. Nicht selten war ich mit unseren Kindern, als sie noch etwas jünger waren, auf dem Spielplatz und habe dann doch tatsächlich die Eltern fragen gehört, sollen wir jetzt nach Hause gehen? Und man hat gemerkt, der Papa oder die Mama, die will eigentlich nach Hause gehen, aber sie fragt das Kind. Und welches Kind sagt auf dem Spielplatz, klar, ich gehe nach Hause? Keins. Sie sagen alle, sie wollen da bleiben. Und die Eltern versuchen das Kind dann aber trotzdem zu überreden. Der Widerstand des Kindes wird immer größer. Und warum? Weil die Eltern gefragt haben. Manche Eltern fragen abends, willst du schlafen gehen? Also keins unserer Kinder hat jemals Ja gesagt, wenn wir gefragt haben, willst du schlafen gehen, außer es hatte Fieber. Dann vielleicht doch mal ein Ja. Wenn wir Kindern diese Fragen stellen, wenn wir ihnen erlauben, alltägliche Dinge, wo eigentlich eine gewisse Ordnung in unserer Familie herrscht, zu bestimmen, zu verändern, dann nehmen sie dieses Zepter sehr, sehr gerne in die Hand, bewusst oder unbewusst. Wir als Eltern wohnen im Erdgeschoss, unsere Kinder im Obergeschoss. Lasst uns nicht unsere Kinder zu den Chefs der Familie machen, denn das ist nicht die Aufgabe, die ihnen gut tut. Es ist nicht die Rolle, die Gott ihnen zugewiesen hat, sondern die Gott uns Eltern übertragen hat. Wir sind die Chefs der Familie. Das heißt nicht, dass wir die Diktatoren sind oder so, aber wir tragen die Verantwortung. Wir sind diejenigen, die Gott dann einmal fragen wird, warum hast du das eigentlich so gemacht? Warum nicht anders? Warum bist du so mit deinen Kindern umgegangen und nicht irgendwie? Wir als Eltern tragen die Verantwortung dafür. Ein etwas harter Satz ist vielleicht, wenn wir die Ordnung Gottes anschauen, müssen wir klar sehen, und ein paar Teenager sitzen ja auch hier, aber ich sage es trotzdem, Kinder sind in der Familie an dritter Stelle. Der erste Platz gehört Gott. Der zweite den Eltern und erst an dritter Stelle kommen die Kinder. So sieht die Ordnung Gottes aus. Wenn die Kinder dann irgendwann groß sind und ausziehen, dann rutschen sie ja automatisch einen Platz tiefer, wenn sie ihr eigenes Familienhaus gründen. Aber für eine Familie hat Gott diese Struktur oder diese Ordnung vorgesehen. Und nicht wenige Psychologen oder Ratgeber, gerade in der heutigen Zeit, betonen diese Wahrheit immer mehr. Ich habe da ein paar spannende Vorträge in der Vorbereitung gehört. Wer da mehr wissen will, darf gerne auf mich zukommen. Kinder brauchen dieses Wissen, dass sie eingegliedert sind in ein stabiles Elternhaus. Und das funktioniert, wenn Gott das Fundament ist. Die Eltern ein stabiles Erdgeschoss darstellen, auf dem die Kinder dann schalten und walten dürfen und sich hier in ihrem Rahmen verwirklichen können. Kinder brauchen das, die brauchen diesen Schutzraum, um sich geborgen zu fühlen und sich dann in dieser Geborgenheit weiterentwickeln zu dürfen, bis sie dann immer reifer werden und irgendwann dieses Elternhaus verlassen können. Und Kinder testen dabei natürlich immer wieder unsere Grenzen aus. Das ist wahrscheinlich mit das Schwierigste, was wir Eltern immer wieder aushalten müssen. Kinder testen ihre Grenzen aus. Und irgendwann wird es wahrscheinlich bewusst. Aber bei meinen Kindern ist es, glaube ich, in ihrem Alter oft noch unbewusst. Zumindest bei unseren Jungs, die sind noch etwas jünger. Es ist unbewusst. Sie testen aber die Grenzen aus, um einfach zu sehen, wie oder wann reagieren wir Eltern eigentlich? Wie fest ist diese Grenze? Ziehen eigentlich beide am gleichen Strang? Ist diese Grenze für beide gleich fest? Oder kann man bei Papa ein bisschen weiter gehen als bei Mama? Das sind alles Sachen, die sie immer wieder probieren. Aber ich glaube, wir als Eltern, es ist eine der wichtigsten Aufgaben für uns, dass wir unseren Kindern beibringen, dass es Grenzen gibt und dass man sie akzeptieren muss. Das ist überhaupt nicht populär heute. Aber ich bin mir sicher, dass dort, wo Kinder diese Lektion in ihrem Familienhaus gelernt haben, ihr zukünftiges Leben einfacher und sinnvoller laufen wird. Ich möchte das Ende meiner Predigt mit einem Vers einleiten. Ups, war ich schon die ganze Zeit da? Mit einem Vers einleiten, den wir in diesem Jahr schon häufiger gehört haben und wahrscheinlich auch noch häufiger hören, weil es einfach ein Vers ist, der zu unserem Jahresmotto passt. Im Psalm 127, Vers 1 heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute umsonst. Als Eltern dürfen und sollen wir uns anstrengen, gute Bauleute auf dieser Baustelle unseres Familienhauses zu sein. Es ist unser Auftrag, es ist unsere Aufgabe und unsere Verantwortung. Aber der Architekt und der Bauherr will Gott sein. Er will der Architekt und der Bauherr dieses Baus sein. Und dort, wo wir ihn das sein lassen, geht der Bau sicher und gut voran. Natürlich geht auf jeder Baustelle mal etwas schief. Wenn wir hier anfangen werden, unten zu modernisieren, werden wir das auch erleben. Es geht immer mal wieder etwas schief. Andere machen Fehler. Ehrlicherweise müssen wir sagen, wir selbst machen auch Fehler. Es passiert Unvorhergesehenes, was manchmal schön ist, oft aber auch sehr schmerzhaft. Das gehört dazu und das wird sich nie ändern. Genauso wie unsere Eltern bei uns schon Fehler gemacht haben, machen wir bei unseren Kindern auch Fehler. Das gehört dazu. Wichtig ist aber, dass wir das Zielbild vor Augen haben, dass wir es kennen, indem wir zum Beispiel die Bibel immer wieder lesen und danach Ausschau halten, wie Gott dieses Zielbild des Familienhauses gedacht hat. Es ist ein Familienhaus, das auf Gott baut, wo die Aufgaben und Verantwortungen verteilt sind und man sich versucht, an den Werten und Ordnungen Gottes zu orientieren. In diesem Haus können Fehler passieren, denn Jesus räumt sie wieder aus. In diesem Haus können Fehler passieren, denn Jesus räumt sie wieder aus. Das dürfen wir niemals vergessen. Manche von euch wissen, dass Gustafsons, unsere Missionare aus Kanada, vor 2 Wochen hier bei uns digital zu Besuch waren. Sie haben uns davon erzählt, was so die Schwerpunkte ihrer Arbeit sind, was gut läuft, was auch weniger gut läuft. Und Karl hat hier dann die Predigt gehalten. Am Dienstag danach gab es nochmal einen Online-Abend, wo sie dann wirklich live dabei waren. Da haben sie uns nochmal etwas tiefer mit hineingenommen in das, was ihr Leben gerade schön macht, aber auch schwer. Die ganzen Ups und Downs, die sie in ihrem Dienst erleben. Und am Ende konnten wir dann auch Fragen stellen. Und eine Frage, die ihnen gestellt wurde, war, wie sie es schaffen, in diesem Dienst, der so vielseitig und anstrengend ist, als Familie zusammenzubleiben. Wie schaffen sie es, als Missionare in diesem Dienst zusammenzubleiben? Und Karl hat sofort geantwortet, nicht lange überlegt. Und er hat gesagt, sinngemäß, dass die täglichen Andachten am Morgen der wichtigste Punkt dafür sind, dass sie als Familie zusammenbleiben. Jeden Morgen, sie machen Homeschooling, das ist natürlich etwas anderes als bei uns, unabhängig davon, jeden Morgen lesen sie zusammen ungefähr ein Kapitel aus der Bibel, reden darüber und beten dann zusammen, dafür und für andere Sachen. Und Karl hat wie aus der Pistole geschossen gesagt, dass das der Grund dafür ist oder der wichtigste Grund dafür ist, dass sie als Familie in diesem ganzen Hin und Her zusammenhalten. Und da musste ich sofort an unser Jahresmotto denken. Auf Gott bauen. Auf Gott bauen. Wenn wir unser Familienhaus auf Gott bauen, dann geht es vorwärts. Dann bleiben wir als Familie zusammen. Als Eltern dürfen und sollen wir unseren Kindern vorleben, wie das praktisch aussehen kann und wie man eine Beziehung zu Jesus im Alltag pflegt. Darum möchte ich zum Schluss nochmal die Fragen stellen, die ich gerade hier und da schon habe anklingen lassen. Was schauen sich deine Kinder bei dir ab? Was schauen sich deine Kinder bei dir ab? Oder wenn es bei dir noch gar nicht so weit ist, was sollen sich deine Kinder mal bei dir abschauen? Jetzt wäre der Zeitpunkt, sich Gewohnheiten anzueignen, die du dann später auch an deine Kinder weitergeben könntest. Sehen sie dich zum Beispiel manchmal mit der Bibel in der Hand? Sei es am Handy oder in einer echten Bibel? Wann haben deine Kinder dich das letzte Mal mit einer Bibel in der Hand gesehen oder beim Beten? Merken sie, wie du Gott in schwierigen Fragen zum Beispiel mit ins Boot holst? Spüren sie, dass es dir wichtig ist, sonntags in die Gemeinde zu gehen und regelmäßig dabei zu sein? Das sind alles Dinge, die wir vorleben oder auch nicht. Egal, was wir sagen, das, was wir leben, das werden unsere Kinder größtenteils nachmachen. Und so ein Familienhaus zu bauen, ist ein Marathon, kein Sprint. Es ist wirklich ein Marathon, der nicht nur 42 Kilometer andauert, sondern eigentlich das Leben lang. Wir bauen unser Leben lang an unserem Familienhaus, auch wenn sich da natürlich immer wieder Aufgaben und Verantwortungen verändern. Und so manchen Kilometer haben wir vielleicht schon hinter uns. Manche Etappen sind sehr gut gelaufen, andere nicht. Ich hatte vor einiger Zeit ein Telefonat mit jemandem, der auch 4 Kinder hat. Und der hat mir doch tatsächlich am Ende gesagt, voller Überzeugung, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Ich habe mich wirklich gefreut, das zu hören. Ob ich es ihm so glaube, das weiß ich immer noch nicht, aber das ist ja eine andere Sache. Wir haben alles richtig gemacht. Schön, wenn wir das sagen können, über eine Etappe oder auch über mehrere. Aber was wird in der nächsten Etappe wichtig sein? Worauf kommt es an, wenn du die nächsten 2, 3 Jahre vor dir siehst? Es ist wichtig, das hatte ich schon gesagt, dass wir als Eltern immer wieder mal kurz auf Pause drücken und uns dann diesen oder ähnlichen Fragen stellen. Und manchmal geht das Leben so schnell, dass wir jetzt die Zeit dazu haben. Wir hören etwas Musik. Ich habe hier noch mal ein paar Fragen mitgebracht. Ihr könnt die PowerPoint auch auf unserer Homepage runterladen, falls ihr die Fragen jetzt nicht lesen könnt. Aber bewegt die Fragen in euch. Greift dir eine oder zwei raus und beschäftige dich damit. Sprich vielleicht mit deinem Ehepartner darüber, auch mit deinen Kindern. Und vor allem sprich auch immer wieder mit Gott darüber, was er dazu sagen möchte. Amen.